Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich grüße auch alle ganz herzlich, die hierher heute gekommen sind. Das Thema heute, die wahre Verwandte Jesu. Das Thema lag mir schon lange auf dem Herzen und ich hoffe, ich kann es heute so rüberbringen, wie es mir auch auf dem Herzen lag. Die wahre Verwandten Jesu. Ist es heute möglich? Wir wissen, Jesus lebte vor circa 2000 Jahren, hat sehr viel gewirkt, als er auf dieser Erde war. Nun sind 2000 Jahre vergangen. Ist es heute möglich, mit Jesus verwandt zu werden? Und wenn es möglich ist, wie geht das? Und wenn das geht, was bringt mir das? Diese Fragen wollen wir heute nachgehen und ein bisschen aus der Bibel gucken, was der Geist Gottes uns heute so sagen möchte. Dazu habe ich einen Text gewählt aus Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Und dieser Text ist in drei Evangelien uns gegeben. Auch Matthäus schreibt darüber, auch Lukas schreibt darüber. Und wenn drei Evangelisten über dieses Geschehen schreiben, dann heißt es schon, es ist sehr wichtig, was Jesus damals Menschen deutlich machen wollte. Und so wollen wir uns heute beschäftigen, was will Jesus in unserer Zeit heute uns sagen aus diesem Text. Und ich möchte zuerst diesen Text auch lesen. Markus Kapitel 3, ab Vers 31 bis 35. Genau, was ich noch sagen wollte, Kapitel 3. Davor hatte Jesus einen Mann geheilt, der verdorrte Hand hatte. Dann beruft Jesus seine Jünger. Dann kommt er in einem Haus und dort diskutiert er mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Und als er in diesem Haus ist, da kamen seine Verwandten. Und dann lesen wir dieses hier Text jetzt. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Ein sehr interessanter Text. Wie gesagt, in drei Evangelien gegeben. Und wenn man den ganzen Kapitel 3 durchliest, dann wird ab Vers 20 berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern in einem Haus waren, wo auch eine große Volksmenge zusammenkam, so dass das Haus voll war mit Menschen. Und sie so sehr beschäftigt waren, dass sie nicht einmal essen konnten. Wenn man alle Evangelien durchliest, fällt es sofort auf, dass seit Jesu Wirken viele Menschen um ihn herum waren. Egal wo Jesus war, da waren auch viele Menschen. Auch jetzt hier im Kapitel 3 waren schon viele Menschen um ihn herum, denn er wurde schon bekannt geworden. Durch seine viele Wunder, durch seine viele Wohltaten, aber auch durch seine vollmachtsvolle Lehre, die er beigebracht hat den Menschen. Und jetzt, wo er in diesem Haus war, mit Menschen umgeben, kamen seine Brüder und seine Mutter auch dahin. Doch wegen der vielen Menschen konnten sie nicht zu ihm gelangen. Vielleicht haben sie es ja auch versucht, ich weiß es nicht. Doch wir wissen ja, da wo viele Menschen sind, da kommt man nicht so leicht durch. Und da ließen sie, deshalb sandten sie zu ihm, dass sie draußen warten würden. Und die Menschen, die jetzt um Jesus herum waren, sagten auch zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Ich habe mich gefragt, warum suchen sie Jesus? Obwohl er in ihrer Nähe war. War er schon lange weg? Haben sie ihn schon lange nicht gesehen? Ist er einfach von zu Hause weggegangen? Kann sein, dass seine Familie ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte, dass sie ihn schon vermisst haben. Aber der wahre Grund, warum sie ihn gerade jetzt suchen, wird uns in Vers 21 gesagt. Und da heißt es, und als die, welche um ihn waren, also seine Familien, seine Brüder, seine Schwester, seine Mutter, die um ihn waren, es hörten, dass er jetzt in ihrer Nähe in einem Haus ist mit vollen Menschen, gingen sie aus. um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also Jesu eigene Familie, seine Brüder mit Mutter zusammen, andere Evangelien sagen auch und andere Übersetzungen sagen auch, dass das auch seine Schwester dabei waren. Menschen, die ihm ganz nahe standen, waren offensichtlich der Meinung, er sei nicht mehr bei Sinnen. Er treibt zu weit mit seinen öffentlichen Auftritten. Ist nicht mehr normal, was er da alles macht. Ständig Menschen um ihn herum, die machten sich Sorgen um ihn. Denn sie haben ja auch gesehen, welche Gefolgschaft Jesu hatte. Sünder, Zöllner, Jesu berührt Aussätzige. Ständig steht er in einer Diskussion mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern. Abschnitt davor wurde er beschuldigt, dass er einen Dämon hatte. Und sowas verbreitete sich. Und das bekam seine Familie durch Gerüchte, durch Menschen mit. Und jetzt kommen sie dahin, um ihn zu ergreifen. Zusammen, alle mit Brüdern, mit Schwestern, mit seiner Mutter, wollen sie sein Wirken, wenn sein muss, mit Gewalt unterbinden. Und da muss man sich mal vorstellen, seine liebsten Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, wollen handgreiflich werden. Und als Jesus hört, dass seine Mutter und Brüder draußen sind und ihn suchen, eilt er gar nicht zu ihnen, um sie einfach mal zu begrüßen, zu umarmen oder einfach mal fragen, was ist los, ist was passiert. Er sorgt noch nicht mal einmal dafür, dass sie zu ihm durchkommen können. Er hätte doch locker sagen können, ey Leute, pass mal auf, geht mal ein bisschen auseinander, damit meine Mutter zu mir kommt. Nein, Jesus reagiert ganz anders in diesem Fall. Er umschaut die Menschen um sich herum und stellt eine außergewöhnliche Frage. Wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und auf diese Frage gibt er auch selbst eine außergewöhnliche Antwort, indem er die Menschen um sich herum anschaut, auf sie aufzeigt und sagt, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Liebe Geschwister, wenn wir jetzt da wären in diesem Raum und das gehört hätten, hätten wir nicht gesagt, Jesus, oder zumindest gedacht, Jesus, was redest du denn da jetzt? Verleugnest du denn schon deine eigene Familie? Hast du nicht selber gesagt, ehre deine Mutter und deinen Vater? Dieses Gebot hat er Jesus doch selbst wiederholt und bestätigt. Wisst ihr noch, als ein reicher Jüngling zu Jesus kommt und fragt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst für kein falsches Zeugnis sagen. Aber unter anderem sagt Jesus auch, ehre deine Mutter und deinen Vater. Dieses Gebot hat er Jesus selber wiederholt und auch bestätigt. Und übrigens, dieses Gebot, ehre deine Mutter und deinen Vater, war das erste Gebot mit Verheißung. Und die Verheißung war die, damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Jesus wusste darüber Bescheid. Er ist aufgewachsen in einer gottesfürchtigen Familie. Er wusste über die Gesetze Bescheid. Auch über dieses Gebot. Also, willst du, dass es dir gut gehen wird? Dass du lange lebst? Ehre deine Mutter und deinen Vater. Und dem gleichen reichen Jüngling hatte Jesus auch gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und meine alle Nächsten an der ersten Stelle sind doch auch meine Mutter und meine Vater und meine Brüder, meine Familienangehörigen. Und gerade im alten Israel spielt der Familie eine große Rolle. Der Zusammenhalt zählt. Eine war für die anderen da. Wenn du Schwierigkeiten hast, Probleme hast, Hilfe brauchst, wir sind die Ersten, die dir helfen. Das ist deine Familie. Familie war immer wichtig, war und ist sehr wichtig. Und Jesus war auch der älteste Sohn und es war seine Pflicht, sich um seine Familie zu kümmern, um sie zu sorgen. Und nach dem Gebot, ehre deine Mutter und deinen Vater, hatte Jesus dem Ruf, seine Mutter sofort zu folgen. Doch in diesem Falle tut er das nicht. Er sagt, wer ist meine Mutter? Das war hart, das war verletzlich. Stellen wir mal vor, ich nehme jetzt einfach Paul als Beispiel. Jetzt käme seine Mutter und Waldemar ehrlich wäre draußen. Und seine Mutter hätte gesagt, pass mal auf, Waldemar, kannst du nicht ein paar meinem Sohn sagen, dass er schnell nach draußen kommt? Ich suche ihn, ich will ihn was fragen. Und jetzt kommt Waldemar rein und geht zum Paul und sagt, Paul, pass mal auf, deine Mutter steht draußen und wartet auf dich. Sie sucht dich, sie will mit dir reden. Was würde Paul machen? Er würde genau das machen, was jeder von uns machen würde. Er würde sofort nach draußen gehen und sagen, Mama, was ist los? Was ist? Jetzt stellt euch aber mal vor, Paul würde sagen zu dem Waldemar, ah, geh mal nach draußen und sag, wie ist denn meine Mutter? Meine Mutter, Brüder sind alle hier drinnen. Und Waldemar würde nach draußen gehen und das weitergeben, seine Mutter. Wäre das verletzlich? Ja, die würde wahrscheinlich, wenn er nach Hause kommt, ihm die Ohren lang ziehen. Ich weiß es nicht. Aber das ist verletzlich, verstehen wir? Martin Luther sagte mal zu diesem Text auf seine drastische Art, wie Martin Luther so mal war, warum Jesus wohl seine liebe Mutter so über die Schnauze schlägt. Das sagte Martin Luther mal zu diesem Text. Merken wir, liebe Brüder und Schwestern, wie so sehr Jesu Bild in diesem Text wackelt. In keinem anderen Bibeltext wackelt Jesu Bild so sehr wie hier in diesem Text, was wir heute gelesen haben. Lehnt Jesus seine Familie ab? Ist er ein schlechter Sohn? Nun, ich will nicht behaupten, dass Jesus seine Familie ablehnt oder seine Mutter nicht ehrt und nicht liebt. Natürlich hat er seine Mutter geehrt und geliebt. Und als ein Menschensohn war er ganz bestimmt eins von den besten Söhnen, den es je auf dieser Erde gab. Er hat wohl seine Mutter geehrt und geliebt. Er kannte Gesetze, er war sündlos, er war vollkommen und er hat das ganze Gesetz erfüllt, lesen wir über Jesus. Und wir brauchen nur kurz auf Kreuz Golgatha schauen. Kapitel 19, Vers 26, 27. Da ist ein gewaltiges Bild uns hinterlassen. Da hängt Jesus festgenagelt am Kreuz. Voll am Verbluten. Verstümmelt und hingerichtet bis zum geht nicht mehr. Hängt er da, leidet unheimliche Qual und Schmerz. Und selbst in diese miese Lage, in diese in der letzten Stunde seines Lebens kümmert er sich um seine Mutter. Er schaut vom Kreuz herab und sieht seine Mutter Maria. Neben ihr den Jungen, den er lieb hatte, das war Johannes. Und er sagte zu seiner Mutter, Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Und er sagte zu Johannes, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und Johannes verstand sofort, was Sache ist. Denn es heißt im Vers 27, ab dieser Stunde an nahm Johannes die Mutter zu sich. In dieser letzten Stunde sorgte Jesus dafür, dass nach seinem Tod jemand da ist, der für sie sorgen kann. Und dafür hatte Johannes gewählt. Jesus war der beste Sohn. Nun aber, Geschwister, was Jesus uns hier in diesem Text deutlich machen will, das ist, dass die geistliche Verwandtschaft viel größer ist als leibliche. Die geistlichen Beziehungen sind wichtiger als natürliche. Maria war nur natürliche Mutter für ihn, für Jesu, hier auf Erden damals. Seine Brüder hatten nur natürliche Beziehungen zu Jesus. Sie haben selber an ihn nicht geglaubt. Jesu lehnt Familie nicht ab, aber er ordnet die Prioritäten neu. Und wenn die Familie zwischen ihm und seine göttliche Mission treten droht, um ihn zu ergreifen oder zu aufhalten, dann ist für Jesus eindeutig, was Vorrang ist, die geistliche Verwandtschaft. Und das betont er mit seinem Handeln. Obwohl, liebe Geschwister, menschlich gesehen für ein Kind in dieser Welt gibt es keine engere Beziehung als zwischen ihm und seiner Mutter. 9 Monate trägt eine Mutter ihr Kind unter dem Herz aus. Und da entsteht eine enge Beziehung zwischen Mutter und ihrem Kind. Nicht erst danach, wo das Kind kommt, sondern schon während der Schwangerschaft. Ich durfte das 4-mal erleben. Und jedes Mal, wenn ein Kind also ein Füßchen ausstreckt, man sieht es an der Bauchdecke, dann macht die Mutti so, und dann steckt der Weg. Da entsteht da schon während der Schwangerschaft eine enge Beziehung. Oder zwischen Mann und Frau. Da kommen 2 total fremde Menschen zusammen und heiraten und da entsteht eine Beziehung, die lebenlang dauert, bis zu dem Tod, bis der Tod sie nicht scheidet. Und der Herr sagt ja auch darum, Amen. Genau, zwischen Mann und Frau, da entsteht eine ganz enge Beziehung, lebenlang. Ich wollte nur sagen, ich weiß noch, als ich geheiratet habe, da sagte meine Schwiegermutter zu mir einen Satz, der ist mir hängen geblieben, schon mal, Leben lang. Und da sagte meine Mutter zu mir, von nun an, André, ist deine Frau Irina die wichtigste Person in deinem Leben. Und sie hat es so schön auf Russisch ausgedrückt, самый ближний человек. Das ist ein schönes Wort. Und dieser самый ближний bedeutet der Allernächste, der Allernächste, der Allerliebste, der Allerwichtigste in deinem Leben. Und ich sehe hier so viele verheiratete junge Brüder. Und ich denke, ihr werdet mir das bestätigen. Dass an dem Tag, wo du deine Frau, die neben dir jetzt sitzt, geheiratet hast, ist die wichtigste Person in deinem Leben geworden. Ist das so, junge Brüder? Ich höre nichts. Wollt ihr heute kein Mittagessen oder was ist los? Ja oder nein? Ja, klar. Ich sehe hier auch ein paar ältere Geschwister, ein paar ältere Brüder. Waldemar, Erwin, Jakob. Und da will ich auch euch eine Frage stellen. Ist es immer noch so, dass die Frau, die du in deinen jungen Jahren geheiratet hast, immer noch die wichtigste Person ist in deinem Leben? Ich hoffe ja. Und der Herr sagt ja auch in seinem Wort, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Nicht mehr, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Nicht mehr zwei, sondern ein Leib für Leben lang. Solch eine enge Beziehung. Aber dennoch, diese so nahe enge Verwandtschaften und enge Beziehungen wie zwischen Mutter und ihrem Kind, wie zwischen Mann und Frau, wenn eine Seite nicht bekehrt ist, nicht gerettet ist, dauert gerade mal bis zu dem Tod. Und dann ist er abgebrochen. Dann ist es vorbei. Dann gehen sie getrennte Wege. Und wie hart es auch nicht klingt, aber die Wahrheit ist, der nicht gerettete Mann, der geht in die Hölle. Und die gerettete Frau, die geht in den Himmel. Oder umgekehrt, der gerettete Mann, der geht in den Himmel. Und die nicht gerettete Frau, die geht in die Hölle. Die gerettete Kinder gehen in den Himmel, die nicht gerettete Eltern gehen in die Hölle. Wie auch immer, wenn eine Seite immer nicht gerettet ist, so ist es spätestens nach dem Tod vorbei mit Verwandtschaft. Die geistliche Verwandtschaft in Jesus Christus, wenn beide Seiten gerettet sind, wenn beide Seiten an Jesus glauben, wenn beide Seiten ihr Leben Jesus anvertraut haben, hat einen Ewigkeitsbestand übers Grab hinaus, weit übers Grab hinaus. Und damit ist er auch viel größer, viel herrlicher. Darum ist es doch viel besser, der gerettete Mann, der geht in den Himmel. Und die gerettete Frau, die geht mit in den Himmel. Nicht wahr? Und wie auch immer. Nun merken wir, liebe Brüder und Schwestern, wie es unsere Herzen bewegt, wenn wir an unsere liebsten Menschen denken. Ich hoffe, dass es unsere Herzen bewegt. Einer oder andere hat vielleicht noch ganz nahe Menschen, die noch nicht gerettet sind. Da hat jemand noch einen Sohn oder eine Tochter, die noch nicht gläubig sind. Wie viele Frauen sehnen sich danach, dass ihre Männer zu Jesus kommen? So manch ein Mann vielleicht wartet schon lange, dass seine Frau sich bekehrt. In einer Familie, wo so viele Kinder aufwachsen, scheiden sich als Brüder und als Schwester, scheiden sich gerade dadurch, dass die einige bekehrt sind und die anderen nicht. Und die Bibel sagt ja uns auch sehr deutlich, der eine, zwei liegen auf dem Bett, der eine wird genommen, der eine bleibt. Zwei sind auf dem Feld, der eine wird genommen, der andere bleibt. Deswegen aus diesem Grund möchte ich heute uns eine Frage stellen. Auch wenn es manche Menschen vielleicht hier nicht betrifft, aber ich hoffe, dass diese Frage wird vielleicht auch im Internet gehört. So möchte ich eine Frage stellen. Möchtest du, Mann, wirklich mit deiner Frau oder du, Frau, mit deinem Mann oder ihr Kinder mit euren Eltern oder ihr Geschwister untereinander, die aufgewachsen seid in einer Familie oder ihr Großeltern mit euren Enkelkindern oder Enkelkinder mit Großeltern, wie auch immer, wirklich nur bis zum Grab verwandt sein, nur bis dahin enge Beziehung haben und nicht mehr? Willst du nicht ewig glücklich sein mit deinen liebsten Menschen, mit denen du ständig zu tun hast? Wenn ich draußen fragen würde zu den Menschen, wo möchten sie sein nach dem Tod, im Himmel oder in der Hölle? Ich bin mir sicher, weit über 90% werden mir sagen, in den Himmel. Aber sobald man anbietet, die geistliche Verwandtschaft mit Jesus festzumachen, indem man zu Jesus kommt und ihr Leben ihm anvertraut, dann machen sofort Menschen Stopp. Warum eigentlich? Willst du wirklich nicht ewig mit deinen Liebsten zusammen sein und glücklich sein? Das kann ich nicht glauben. Ich lade dich heute ein. Die geistliche Verwandtschaft festmachen in Jesus Christus, unserem Herrn. Entscheide dich, treffe die richtige Wahl. Denke darüber einfach mal präzise nach. Was hält dich davon, mit Jesus verwandt zu werden? Und danach auch ewig glücklich sein. Nicht so bis zum Grab, sondern ewig glücklich sein mit ihm. Ich kann nur bezeugen, das ist so herrlich. Wir haben vor kurzem Evangelisation gehabt. Und ich habe während der ganzen Evangelisation gebetet für meine Kinder, die sich bekehren. Und tatsächlich am letzten Tag bekehrte sich Jana. Und wir waren sehr froh darüber mit meiner Frau. Und dann habe ich zu Jana gesagt, Jana, jetzt bist du nicht nur meine Tochter, sondern auch meine Schwester im Herrn. Und falls ich früher gehen werde von dieser Erde, dann darf Jana wissen, dass sie einmal mich im Himmel wieder treffen wird. Das ist doch gewaltig. Das ist eine echte Zukunft. Das ist eine echte geistliche Verwandtschaft mit Jesus. Es ist möglich. Oder hier waren auch die zwei jungen Burschen, Mischa und Daniel. Ich mag die Jungs. Das sind die Jungs von meinen Freunden in Aarhus. Mischa und Daniel. Jörg, die kennt sie, ne? So. Die haben sich tatsächlich, die haben zugehört, ganze Woche und irgendwo Mitte in der Evangelisation haben sie sich entschieden, sich zu bekehren. Nach dem Gottesdienst der Vater sich am Suchen, wo sind meine Jungs, aber die waren beim Ulrich Bombusch und haben sich bekehrt. Und ich mag die beiden Jungs. Jetzt kann ich die beiden umarmen, Mischa da und Daniel da und wissen, das sind meine Brüder im Herrn. Ich gehe mit ihnen in den Himmel, das ist doch so herrlich. Wir sind jetzt ewig verwandt mit den Jungs. Auch wir, liebe Geschwister, wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn wir nicht gerettet wären von Jesus. Aber dank dem Herrn Jesus sind wir Brüder und Schwestern. Und wir freuen uns heute hier als solche zu begegnen, als ewige Brüder und Schwestern in dem Herrn, als ewige göttliche Familie. Und falls einer oder andere früher gehen wird, da dürfen die anderen wissen, es kommt ein Tag X, wo wir uns im Himmel wieder treffen werden. Und das ist gewaltig. Ich war früher in Nordhorn und ich habe da so ein paar Brüder kennengelernt. Was heißt paar? Ich habe alle Brüder kennengelernt. Aber da sind auch ein paar Brüder, die schon gegangen sind, so ältere Brüder. Und ich mochte sie sehr gerne. Ich liebte sie und sie liebten auch mich. Sie haben mich väterlich behandelt. Sie haben meine Kinder geliebt. Auch sie sehr, sehr behandelt wie eigene Enkelkinder. Aber nun sind die Brüder gegangen. Sie waren große Vorbilder für mich. Als sie gegangen waren, es war traurig für mich. Es waren wirklich gute Brüder. Sie haben gute Spur hinterlassen. Aber dennoch weiß ich heute, es kommt der Tag, wo ich sie wieder werde sehen, im Himmel. Und das ist so herrlich. Das ist echte Zukunft. Das ist eine echte Perspektive, was Jesus uns hier anbietet. Auch hier in der Gemeinde sind schon welche gegangen. Ich habe jetzt nicht alle kennengelernt, die davor waren. Aber so ich habe zumindest also ziemlich gut gekannt Anna Geier. Es war eine leuchtende Schwester, die den Herrn Jesus lieb hatte. Und sie ist jetzt dort in den Himmel. Und sie wartet auf ihre liebsten Menschen dort. Und die Kinder, die sich schon bekehrt haben. Und Mann, sie dürfen wissen, dass sie eines Tages bei ihnen dort sich wieder treffen mit ihrer liebsten Mama. Es ist nicht vorbei. Es kommt der Tag X, wo sie sich wieder vereinen werden und in dem Himmel sich zusammen treffen werden. Weil das möglich ist in dem Herrn Jesus Christus. Wir hatten mal einen Besuch gehabt aus Uruguay, aus Urwald. In Nordhorn. Da kam ein Mensch, der hat sich tatsächlich im Urwald irgendwo bekehrt. Und er kommt aus einem Volk, ich habe es vergessen, wie das Volk heißt, auf jeden Fall beherrscht er eine Sprache. In der Sprache sprechen gerade mal ein paar hundert Menschen, nicht mehr. Und selbst auf diese Sprache wurde der Neue Testament übersetzt. Und ihr Neue Testament ist so dick. Er hat mir gezeigt. Weil man da so viele Wörter erklären musste, damit die Menschen im Urwald überhaupt diese Botschaft von Jesus verstehen können. Und sie haben es verstanden. Die haben sich bekehrt. Und jetzt war er bei uns im Norden, dieser Mensch aus Uruguay, aus dem Urwald, und erzählte ein Zeugnis von sich selbst. Und ich dachte, auch dieser ungewöhnliche Mensch, den ich davor nie kannte, ein ganz Fremder, irgendwo von über Ozean, der ist mein Bruder im Herrn, mit dem will ich die Ewigkeit verbringen. Wir werden dort so viele Menschen kennenlernen, die aus allen Ecken der Erde zusammenkommen werden im Himmel. Menschen, die nicht nur in unserer Zeit sich bekehrt haben, Menschen, die vor 100 Jahren sich bekehrt haben, Geschwister, die sich vor 1000 Jahren sich bekehrt haben. Wir werden dort sie alle kennenlernen. Das ist doch gewaltig, nicht wahr? Wir werden alle kennenlernen, die uns hier niedergeschrieben sind. Wie viele Brüder und Schwestern finden wir hier, die gedient haben dem Herrn Jesus? Wir werden sie alle kennenlernen in dem Himmel. Und das ist nun deswegen möglich, weil wir alle einen Vater im Himmel haben und einen Herrn. Und so heißt es ja auch in der Schrift, du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Oder, nun aber bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Im 1. Korinther, das waren jetzt so zwei schöne Verse aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, aber auch im Neuen Testament, im 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 6, da sagt Paulus, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Nur durch Jesus ist es möglich, die geistliche Verwandtschaft untereinander zu schließen. Nur in ihm. Und Johannes sagt ja auch in seinem Evangelium, allen aber, die ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben. Und an seinem Namen glauben heißt es nicht nur, ja, ich glaube, dass Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat. Oder ja, es könnte sein, dass Jesus heute im Himmel ist. Das reicht nicht. An seinem Namen glauben heißt, ich komme zu Jesus und vertraue ihm mein Leben an. Ich sage ihm einfach, Jesus, ich bin hier. Ich will dir gehören. Ich will auch geistlich verwandt mit dir sein. Vergib mir alle meine Sünden. Ich will von nun an dir nachfolgen. Und das hat uns der Vater ermöglicht durch seinen Sohn Jesus Christus. In Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1, da sagt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und darum, liebe Geschwister, in Jesus haben wir alles. Ich möchte noch einen besonderen Blick auf Jesus werfen. In Offenbarung Kapitel 1 und in Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Und im ersten Kapitel und im letzten Kapitel stellt sich der Herr Jesus vor, wer er eigentlich ist. Und er spricht nur einen Satz und dieser Satz ist sehr bekannt. Im ersten Kapitel ist es Vers 8, im letzten Kapitel ist es Vers 13. Und da sagt Jesus selber, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und das sagt sehr vieles über Jesus aus. Wir haben mit einem Herrn zu tun, der über allen Herren Herr ist, mit dem König aller Könige. Darüber lehrt die Bibel uns klar, mit dem Kyrios. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, als er noch auf dieser Erde war, ihr nennt mich Herr, Kyrios, ich bin es auch. Und dieses Kyrios vom Griechischen umfasst die Bedeutung wie Herrscher, Gebieter, Besitzer, der oberste Machthaber. Und der Tag kommt, wo er allein regieren wird über alles. Als Jesus auferstanden ist, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Wir sehen es aber heute nicht, dass er auf Erden überall herrscht. Aber es kommt ein Tag, wo der Herr Jesus allein hoch sein wird. Selbst der Mutigste wird auf die Knie vor ihm fallen. Es kommt der Tag, wo alle Menschen, die jemals überhaupt gelebt haben, Jesus richten wird. Die Bibel lehrt uns darüber. Wir haben mit einem absoluten Herrscher, mit absoluten Herr zu tun. Und jetzt mach es dir so einmal richtig bewusst. Ich möchte, dass du jetzt nachdenkst. Mach es dir einmal richtig bewusst. Dieser allmächtige Herr sieht dich und mich in eine ganz enge Beziehung. Als Mutter, als Bruder, als Schwester an, als seine wahren Verwandten. Wer kann sowas schon anbieten? Du kannst verwandt sein mit dem mächtigsten Mann auf dieser Erde, mit Trump. Aber am Ende wird dir das nichts bringen. Nach dem Tod ist alles vorbei. Du wirst vielleicht die Vorteile genießen auf Erden, aber danach nicht mehr. Jesus bietet weit übers Grab hinaus herrliches Leben. Und das ist so herrlich. Ihr seht uns als wahre Verwandten, als Bruder, als Schwester, als Mutter. In dem Mann, wie Jesus uns sagt, und das ist sehr wichtig, in Vers 35, denn wer den Willen Gottes tut, oder in Matthäus Evangelium sagt Jesus, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der, so ein Mensch, ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Wir sehen, zu Gottes Familie zu gehören, verpflichtet uns. auch Gottes Wille zu tun. Und was der Wille Gottes an der ersten Stelle ist, hat Jesus selbst gesagt, als er noch auf dieser Erde war, und ich fand das sehr, sehr wichtig. In Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 40, da sagt Jesus, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder Mensch, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Als Jesus damals auf dieser Erde wandelte, sagte er zu den Menschen, jeder, der mich sieht und an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Und ich werde ihn auferwecken auf dem letzten Tag. Das ist schon ein gewaltiger Zuspruch. Und ich fand, das ist das Wichtigste, das Richtigste, was Jesus damals zu den Menschen gesagt hat. Sehen und glauben. Nun, heute, wir sehen Jesus nicht. Aber heute heißt es, hören über Jesus und glauben. Lesen über Jesus in der Bibel und glauben. Und somit sind die engen Beziehungen mit Jesus möglich. Jesus schrieb Johannes schrieb in seinem ersten Brief noch so einen schönen Satz. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Welt kann das nicht anbieten, was Jesus anbietet. Die Welt bietet vieles an und das nennt die Bibel Lust. Das wird aber vergehen und die Welt wird vergehen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und was der komplette Wille Gottes ist, erfahren wir aus dem Wort Gottes. Jesus sagt im Lukas-Evangelium aus dem gleichen Text, was wir heute gelesen haben, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Und sein Bruder Jakobus, Bruder des Herrn, der auch später der Leiter der Gemeinde in Jerusalem war, schrieb in seinem Brief so ein wunderbarer Satz, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Das ist der Jakobus, der damals zu diesem Haus gekommen ist, mit seinen Brüdern, mit seiner Schwester, mit seiner Mutter und ihn festnehmen wollten, ihn ergreifen wollten und mit Gewalt sein Wirken unterbinden wollten. Der Jakobus verstand später, dass alles, was Jesus während seiner Lebzeit sagte, war richtig. Das war richtig, was die Leute gehört haben. Und jetzt schreibt er in seinem Brief, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Und der erste Schritt ist, ich komme zu Jesus, das ist der Wille Gottes. Und danach kommt alles andere aus der Bibel heraus. Und zum Schluss möchte ich noch eine wichtige Tatsache weitergeben. Wenn wir diesen Text, was wir heute gelesen haben, uns ganz genau anschauen, dann erkennen wir an Jesu Handeln was ganz Besonderes. Schaut mal, es ist ein Haus in Galiläa. Ganz normal, übliches Haus mit flachem Dach. Ich weiß nicht, wie groß. Mit ein, zwei Fenster vielleicht. Mit Türeingang. Und Jesus ist da mitten drin. Und viele Menschen drumherum. Vielleicht so viele, dass sie sogar an der Türschwelle stehen, am Fenster stehen. Jeder versucht da zu lauschen, was Jesus sagt. Viele Menschen. Er steht da. Seine Angehörigen, Brüder, Schwestern und Mutter hören, dass er in ihrer Nähe ist und gehen dahin zu diesem Haus. Und sagen, ruft mal ihn raus, wir wollen mit ihm reden. Jesus sagt, wer ist meine Mutter? Hier sind meine Mütter, hier sind meine Brüder. Was macht der Herr Jesus praktisch? Er stellt diejenigen, die an ihn glauben, an der ersten Stelle vor seiner Familie. Das heißt, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, haben in Jesu Herz den ersten Platz. Darum möchte der Herr Jesus in deinem Herzen, auch in meinem Herzen, auch den ersten Platz haben. Das ist so wichtig. Jesus fordert sehr scharf, ihn an der ersten Stelle zu setzen. Keine Familie, keine Freundschaften, nichts soll über Jesus stehen. Ihm zu gehören kann und wird auch trennen. Jesus wird niemals in deinem Herzen, auch in meinem Herzen, den ersten Platz mit jemand anderem teilen. Entweder ist er auf dem Herzenplatz oder er verdrängt sich und zieht sich zurück. Das macht Jesus sehr, sehr deutlich in seinen Reden. Und da gibt es eine Bibelstelle, zum Beispiel Matthäus 10, Vers 37, wo Jesus sagt, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Ich verstand früher das überhaupt nicht. Ich dachte immer, wie kann ich meine liebsten Menschen, meine Frau, meine Kinder, die in meinem Haus aufwachsen, weniger lieben als denjenigen, den ich nie gesehen habe. Aber eines Tages verstand ich, wenn Jesus in meinem Herzen den ersten Platz hat, dann kann ich erst richtig meine liebsten Menschen lieben. Wenn Jesus in meinem Herzen den ersten Platz hat, dann handle ich geistlich, dann liebe ich erst richtig meine Frau, meine Kinder, meine Mutter und so weiter. Jesus an der ersten Stelle. Und wenn das in unserem Leben so ist, dass Jesus wirklich in unserem Herzen den ersten Platz hat, dann können wir mit Freude ausrufen, wie David einmal ausgerufen hat in Psalm 40, Vers 9, wo er sagt, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Wir haben letzten Sonntag wunderbare Predigt gehört von Waldemar. Da ging es über Dienste, über die Bereitschaft zu dienen. Wenn der Herr Jesus den ersten Platz hat in deinem und meinem Herzen, so sind wir bereit, ihm zu dienen. Wir machen es mit Freude. Ja, wir begehren es sogar, wie David sagte. Und damit schließe ich auch. Dein Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Gott segne uns allen. Amen.